Nehmt Platz, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir haben spannende Wochen als Gemeinde. War viel los, ist viel los. Jetzt haben wir gehört, jetzt ist Entspannung und dann geht's wieder weiter. Gott tut Gewaltiges. Gott baut sein Reich unaufhaltsam. Und das ist so, wir haben so ein Privileg, in einem Land wie diesem zu leben. Dann hören wir solche Dinge und es berührt unser Herz. Und das ist genau diese Spannung, in der wir leben. Wir sind mitten in dieser Welt, sollen Gottes Reich erwarten, so viel wie möglich in unserem Leben, in unseren Städten, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Und gleichzeitig ist es eine Welt, die ohne Gott vor die Hunde geht. Und wir sind wiederum gerufen, als Priester und Könige das Reich Gottes durch Gebet zu etablieren oder zu gehen, dort, wo Gott uns auffordert, Dinge zu tun und praktisch zu tun. Und das passt auch in das hinein, was ich euch heute mitteilen möchte. Wir bleiben in der Serie Ready, vielleicht bis zur Rückkehr des Herrn, weil das Schlagwort passt immer. Jesus hat gesagt, wir sollen bereit sein, und zwar bereit für ein Abenteuer. Und es ist so im Leben mit Gott, dass Gott Dinge tut, und ich liebe es, wenn Gott plötzlich an die Tür klopft und aus dem Nichts einfach vorbeikommt. Und Gott möchte vorbeikommen bei dir. Er möchte anklopfen und dich rufen und dich mitnehmen und Dinge in deinem Leben tun und Dinge durch dein Leben tun. Und Gott hat es schon immer so gemacht, dass er plötzlich einfach auftaucht. Ich habe vor einigen Wochen gesagt, er kommt gefühlt oft zu spät oder immer später, als man denkt, aber immer plötzlich. Und von einem Tag auf den anderen kann sich alles verändern. Und wir sehen das im Alten, im Neuen Testament, wenn du die Bibel durchliest und wenn du vielleicht auch frisch im Glauben bist, nimm die Bibel, nimm die Heilige Schrift, lies sie durch, lies Geschichten von Menschen, die mit Gott gelebt haben, lerne Gott kennen, lerne, erfahre, wie Gott mit Menschen redet, wie er handelt, was es für ein Abenteuer ist, mit Gott zu leben. Und ich nehme euch einfach nur in ein paar Gedanken mit. Wir lesen ganz am Anfang im ersten Buch Mose, in Kapitel 12, da gibt es den Abraham, der dann der Stammvater der Juden wird, auch der Vater von Ismael, wo die heutigen Moslems daraus entstanden sind, für die Gott einen wunderbaren Plan hat, nämlich dass auch sie den Erretter der Welt kennenlernen. Amen. Und da heißt es plötzlich aus dem Nichts, der Herr sprach zu Abraham, damals noch Abram, der Herr sprach zu Abram, später hat er seinen Namen verändert, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Aus dem Nichts plötzlich klopft es und Gott sagt, hey, komm mit. Und denkst du, Abraham hat gesagt, ich bin gerade auf Nomadentour, ich habe ganz andere Pläne. Und Gott sagt, nein, nein, komm mit. Hey, Gott ist dabei, Menschen zu rufen. Das heißt nicht, dass immer alles neu wird, dass du umziehen musst, neues Land, neuer Job, neue Gemeinde, nichts dergleichen. Es kann aber sein, dass dich Gott auf eine innere Reise führt und er klopft und sagt, hey, es passiert was Neues. Und ich sage euch, es passiert etwas Neues. Wir sind in einer Zeit, wo Gott etwas Neues gebiert. Ich hatte vor Jahren einen Traum, wo ich gesehen habe, dass er uns als Gemeinde ganz anders aufgestellt hat. Und dann war klar, dass er nachjustiert im Leben der Einzelnen. Zum Beispiel hat er in diesem Kontext Menschen plötzlich angefangen, in die Nacht zu rufen, ins Gebet, in Fürbitte. Und Gott klopft und sagt, hey, ich will in deinem Leben Dinge transformieren und dich positionieren, dich verschieben, dass ich das tun kann, was ich dabei bin, in dieser Stadt, in dieser Nation, in dieser Zeit zu tun. Und du bist Teil davon. Amen. 1. Mose 18. Abraham sitzt wieder da, ist gerade am Essen und dann heißt es, und der Herr erschien ihm plötzlich bei der Hitze des Tages, als er am Eingang des Zeltes saß. Ich lese so eine Geschichten und die berühren mich, die haben mich schon als Kind berührt. Damals dachte ich, das ist lange her, sowas passiert heute nicht mehr. Heute weiß ich es besser. Doch Gott tut solche Dinge heute noch. Ein ganz großer Punkt, den ich an euch Eltern weitergeben möchte. Erzählt euren Kindern Bibelgeschichten, aber dann schlagt die Brücke ins Heute. Gott tut die gleichen Dinge heute noch. Ich habe das als Kind geliebt, aber dachte immer, das ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Gott kommt heute noch vorbei. Paulus sagt, der Herr saß nachts plötzlich an meinem Bett. Das will ich auch. Dass er sagt, du, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und das ist, was ich vorhab zu tun. Ich möchte Gott so begegnen. Und ich erzähle euch diese Dinge, dass euch das Wasser im Mund zusammenläuft und ihr sagt, oh, ich auch. Da kommt er einfach vorbei und sagt ihm, du hast ja kein Kind, aber übers Jahr, sagt ihm einfach so beim Mittagessen, dein Wunsch, den du schon so lange im Herzen hast, in einem Jahr wird deine Frau ein Kind geboren haben. Ein Wunsch, den er so lange getragen hat und du fragst dich, warum kommst du genau an dem Tag vorbei? Das hättest du mir auch 3 Monate vorher sagen können oder 5 Jahre vorher oder 10 Jahre vorher, weißt du, wie lange wir schon darauf warten. Und man weiß manchmal nicht, warum diese Zeitpunkte zwischendrin sind. Aber plötzlich kommt Gott und sagt, hey, in einem Jahr ist alles anders und ich erfülle das, was ich in dein Herz gegeben habe. 1. Samuel 16, David ist treu auf dem Feld, ist ein Hirte, ist der jüngste Sohn seines Vaters, vielleicht sogar unehelich geboren. Aus dem Nichts kommt ein Prophet zur Familie, völlig unerwartet, sagt, ladet mich mal zum Essen ein, mustert seine Kinder und sagt, ist keiner von denen, hast du noch einen? Der Vater sagt, ja, der Jüngste, der bei den Schafen ist, er sagt, hol ihn. Als der Jüngste mitten im Alltag nach Hause gerufen wird, nichts ahnen, steht der Prophet Gottes da, Samuel, nimmt ein Horn voller Öl, ein Zeichen damals für die Salbung, gießt es aus über seinem Kopf und sagt, ey, du wirst der nächste König Israels werden. Und der Geist Gottes von jenem Tag kam über ihn, völlig unerwartet. Hey, Gott liebt solche Geschichten, dass plötzlich von heute auf morgen alles für immer anders ist in deinem Leben. Dass ein Wort kommt, eine Rede, ein Traum, eine Begegnung, eine Vision, wo Gott in einem Augenblick etwas tut und nichts bleibt, wie es ist. Amen. Matthäus 9, Vers 9, Neues Testament. Die Leute, in der Geschichte ist es Matthäus, ein Zöllner, Tagesgeschäft, tut Geld kassieren, Geld zählen, sich am Geld freuen. Und Jesus kommt einfach vorbei und spricht zu ihm, folge mir nach. Und die einzig richtige Antwort, und er stand auf und folgte ihm nach. Jesus möchte in dein Leben kommen und sagen, komm mit. Und ich möchte euch heute eine Geschichte nochmal erzählen von einem Mann, etwas zeitgemäß, weil Gott tut das Gleiche heute. Und ich möchte euch mitnehmen in das größere Bild von den Dingen, die Gott gerade tut. Bist du ready für ein Abenteuer? Ich möchte euch mit hineinnehmen in das, was Gott heute in unserer Generation, in unserer Zeit macht. Und ich möchte, dass ihr das größere Bild habt. Nicht nur euer Tagesgeschäft, nicht nur da, wo ihr drin seid, in eurem Alltag, in eurem Beruf, in eurer Familie, in eurem Gemeindebereich, sondern dass ihr das größere Bild seht, was Gott gerade macht. In 2. Chroniker 20, Vers 20, da heißt es, da gibt es den König Josaphat und sie sollen einen Kampf führen und sie wissen nicht, wie sie in diesem Kampf triumphieren sollen. Und dann gibt es ein prophetisches Wort, wie sie handeln sollen. Und dann sagt Josaphat, glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Ich zitiere diesen Vers, weil ich möchte euch erzählen, was die Propheten erzählt haben, was in dieser Zeit jetzt gerade passiert. Und zwar gehen wir zurück in die 80er Jahre, wo Gott angefangen hat, Dinge aufzubauen, in denen wir jetzt gerade leben, die sich entfalten, wo du und ich einen Teil daran haben. Egal, wie unsere unterschiedlichen kleineren Berufungen sind, wir sind Teil von dem Großen, was Jesus macht. In 2. Timotheus 3, da sagt Paulus, kurz schauen. Da schreibt Paulus an Timotheus und er warnt ihn vor falschen Propheten, vor Verführern, vor Irrlehrern. Und dann sagt er aber, hey, aber glaube mir und glaube dem, was ich dir gesagt habe, weil du mich kennst, weil du die Frucht in meinem Leben siehst. Und das ist ein enorm wichtiges Prinzip. Auch die Heilige Schrift, das Neue Testament, ist nicht als fertiges Buch druckreif vom Himmel gefallen, sondern es waren Briefe, die von Menschen geschrieben worden sind an Gemeinden. Und dann hat später die Kirche, Konzile, Menschen sich Gedanken gemacht, naja, welche von diesen Briefen sind denn jetzt Heilige Schrift? Also so Gott inspiriert, dass sie gebunden worden, dann in dem, was wir heute Bibel nennen. Das war nicht ein fertiges Buch und hier hat gesagt, hier hast du, sondern da war ein Prozess von Menschen haben geschrieben und dann haben andere Menschen darüber beurteilt mit dem Geist Gottes, was davon hat Relevanz für uns heute. Und Kriterien waren unter anderem, dass es Apostel oder Aposteljünger sein mussten, die diese Briefe geschrieben haben. Und die anderen Kriterien waren, dass manche Briefe Durchschlagskraft hatten. Die habe ich vielleicht an Mark geschickt, die E-Mail, aber die hatte so viel Relevanz, dass Mark sie an seinen ganzen Verteiler weitergeleitet hat. Und die haben dann gedacht, wow, das hat so viel Tiefe, die anderen müssen das auch lesen. Und so haben sich manche Schriften so verbreitet, dass man gemerkt hat, da ist ein apostolisches Momentum drauf. Und das wurde das, was wir heute die Heilige Schrift nennen. Und dann gab es Schriften von Leuten, die auch geträumt und gesehen und gehört haben, aber es war falsch. Die haben dann auch Pseudonyme verwendet, das Evangelium nach so und so und nach so und so. Und die ganzen Zeitschriften heute finden dann immer noch eine neue Schrift, die dann uns erzählen, dass Jesus doch verheiratet war mit Maria Magdalena und seine Söhnchen in Indien rumhopsen, ist alles Quatsch und Nonsens, falls du es noch nicht wusstest, sondern das, was in der Heiligen Schrift ist, das ist die Wahrheit von Anfang bis Ende und dem ist nichts hinzuzufügen. Amen. Und in dem Kontext schreibt Paulus, hey, lasst euch nicht verwirren. Vertraut denen, die ihr kennt, vertraue mir, ich bin in der Linie von Jesus. Jesus hat 12 Jünger eingesetzt. Diese 12 Jünger, die Apostel, waren die Leiter in der Ortsgemeinde. Und als es dann einen weiteren geistlichen Aufbruch gab, haben diese eingesetzten Männer Barnabas eingesetzt, dem sie vertraut haben. Und dieser eingesetzte Mann Barnabas hat dann Paulus geholt aus Tarsus und gesagt, komm du mit, wir lehren gemeinsam. Also die Linie war eingesetzt und er sagt, deswegen bleibt in dieser Linie. Ich mache diesen Brückenschlag, weil ich euch von prophetischen Menschen erzählen möchte, denen Leute, denen ich vertraue, vertrauen. Ich kenne diese Propheten nicht, ich habe sie selber nie getroffen. Ich kenne ihre Geschichten, ich kenne ihre Predigten, ich kenne ihre YouTube-Videos, aber ich kenne sie nicht persönlich. Aber ich kenne Menschen, die sie kennen und ich vertraue diesen Menschen. Und das ist ein absolut legitimes Prinzip. Die großen Dienste, die heute die Welt berühren, und es gibt weit mehr, vor allem in der nicht-westlichen Welt, aber die uns prägen, vor allem auch aus Nordamerika, das ist Bethel Church, Bill Johnson, Redding, das ist das Gebetshaus in Kansas City, Mike Bickle, das sind Sachen wie Morningstar bei Rick Joyner, das sind all diese Werke, und all diese Werke sind verbunden mit diesen zwei prophetischen Gestalten, von denen ich euch heute ein bisschen erzähle und euch in diese Geschichte mit hineinnehme. Und die Frucht davon sind Dienste wie Randy Clark. Vielleicht kennt ihr Randy Clark nicht, aber ihr kennt Heidi Baker, höchstwahrscheinlich, zumindest wenn ihr mal GOTTV oder irgendeine Zeitschrift geguckt habt, die ist nämlich überall und permanent. Und zwar nicht, weil sie irgendwie eine gute Marketingstrategie hat, sondern weil der Heilige Geist sie highlightet. Und weil der Heilige Geist sagt, ich habe was auf dein Leben gelegt. Das gilt auch für den Todd White und so weiter und so fort. Das sind diese Linien, wo der Geist Gottes etwas begonnen hat. Und du kannst es immer zurückverfolgen. Du kannst es zurückverfolgen auch im letzten Jahrhundert, wo der Geist Gottes ausgegossen worden ist über Wales und dann in den USA, in Kalifornien, Azusa. Und wie die Pfingstbewegung ihren Weg gemacht hat bis zum heutigen Tag. Und ich möchte es nochmal sagen, unser Land, unsere Stadt, unsere Kirchenoffiziellen haben hochoffiziell gesagt, in der Präambel der Berliner Erklärung, weil die Zusammenhänge absolut unbestreitbar sind, dass es mit diesen geistlichen Aufbrüchen in Azusa und in Wales zusammenhängt, wollen wir das nicht. Und das wäre jetzt zu tief, wenn du davon noch nichts gehört hast, dann frag mal in der Hauskirche nach. Wenn du keine Hauskirche hast, such dir doch gerne eine. Und wenn die es nicht wissen, dann kannst du mir eine E-Mail schreiben. Aber der Geist Gottes hat seine Wege und er gibt das Feuer weiter von Generation zu Generation, von Menschen, die sie weitertragen, über die Generationen bis zum heutigen Tag. Ich nehme euch mit in die Geschichte von Mike Bickle, ganz konkret dem Leiter von dem Gebetshaus in Kansas City. Und es reicht nicht nur, dass wir die Heiligen Schriften und Prophetien haben, sondern wir brauchen auch prophetische Stimmen, die dann die Schrift runterbrechen und sagen, das, was wir dort lesen, passiert jetzt. Total legitim. Petrus, die ganze Heilige Schrift, das Alte Testament war voll, dass das Evangelium auch für die Heiden ist, aber sie haben es nicht erkannt in der Schrift und dann braucht Petrus eine prophetische, eine Vision, eine Trance, wo er das Essen runterkommen sieht, unreines Essen, damals im Judentum, was sie eigentlich nicht essen durften. Gott sagt, isst das, und dann löst es der Heilige Geist auf und sagt, hey, was ich rein nenne, ist rein. Das Evangelium, die Errettung ist für alle Menschen aus allen Völkern, egal wo sie herkommen. Und das war immer schon in der Schrift, aber sie hatten es nicht erkannt, außer durch prophetische Rede, prophetische Erlebnisse, die die Schrift ausgelegt haben und gedeutet haben für die jetzige Zeit. Das passiert bis heute, das ist ganz viel in den 80ern passiert und da nehme ich euch jetzt kurz mit hinein. Mike Bickle, Leiter des Gebetshaus in Kansas City, war in den 80ern um die 20, Mitte 20 und hatte mit Charismatikern, Geistesgaben, Sprachengebet und all diesen Dingen, Prophetie, überhaupt nichts zu tun. Und wollte damit auch nichts zu tun haben. Sondern er wollte, dass Menschen errettet werden, er wollte, dass Menschen zum Glauben kommen, hat als Pastor gearbeitet, hat Kleingruppen gehabt, Jüngerschaft, das waren die Dinge, die ihn begeistert haben. Und aus dem Nichts fährt im Juni 82 ein Prophet an seiner Gemeinde damals vorbei und hört hörbar die Stimme Gottes. Und Gott sagt zu ihm, hörbar, sag dem Pastor dieser Gemeinde, ich werde sein Leben komplett umwälzen und ihn neu positionieren. Gib ihm die vier Punkte weiter. Erstens, Tausende und Massen von jungen Leuten werden sich um ihn herum sammeln. Es wird eine Freisetzung der Fülle der Geistesgaben geben in seinem Dienst. Warne ihn vor einem falschen Propheten und sag ihm, dass Verfolgung gegen ihn kommen wird, dass man ihn verleumden wird. Er soll sich nicht selber verteidigen. Gott wird für ihn streiten. Dieser Prophet geht zu Mike Bickle, gibt ihm diese Worte weiter. Er kennt Prophetie in dieser Form nicht. Denkt sich auch, ich habe gar keinen Plan, irgendwie jetzt umgewälzt zu werden. Wir sind ja, was war mein erster Punkt? Plötzlich klopft Gott an. Sagt, du, wir machen alles neu. Und er denkt sich, wir machen gar nicht alles neu. Ich bin gerade hierher gezogen, habe den Job neu angenommen. Wir machen gar nichts neu, denkt sich Mike Bickle. Der Prophet sagt ihm aber doch, A, B, C, D wird passieren. Dann reist Mike Bickle nach Kairo in einer anderen Funktion im September, also 5 Monate später, 3 Monate später, und hört in seinem Hotelzimmer das erste Mal in seinem Leben hörbar die Stimme Gottes. Und Gott spricht zu ihm hörbar und sagt, ich werde das Verständnis von Christ sein, wie die Welt, die Gesellschaft Christen wahrnimmt. Nämlich klein, unbedeutend, etwas lächerlich, kraftlos, spießig, engstirnig. Innerhalb von einer Generation völlig verändern, sodass die Apostelgeschichtenrealität von der Furcht des Herrn wiederhergestellt sein wird auf der Gemeinde. In einem Augenblick, wie ihr es nicht denkt, in den ganzen Jahrtausenden, in den wir sehen, in den Jahrhunderten, es wird in einem Augenblick, wird Gott die Gemeinde so transformieren, ihr so begegnen, dass sie völlig anders positioniert sein wird, sagt er im September 82. Wir sind mitten in diesen Zeiten. Du denkst dir manchmal, wenn Gott so spektakulär kommt, September 82, im November ist es soweit, und dann hat Gott dieses später, denkst dir, das ist jetzt 34 Jahre her. 34 Jahre. Wir mussten erstmal groß werden, die meisten von uns, weil wir haben Anteil daran. Amen. Wirklich. So macht Gott das. Der ruft einen Mose und lässt ihn erstmal 80 werden. Und du denkst dir, ja. Und dann sagt er zu ihm, ich werde in Kansas City, dort ist das Gebetshaus, ihr könnt es mal googeln, IHOP, also IHOPKC.org. Dort ist ein Gebetshaus, was 24 Stunden seit 99, also jetzt 17 Jahre, permanent anbetet. Dazu sage ich gleich was. Sagt, ich werde in Kansas City einen Dienst gebären durch dich, der die Enden der Erde berühren wird. Das ist gut, das klingt aber immer noch wie Mike Bickle und sein persönliches Leben. Dann sagt er zu ihm noch, die Arbeit, die du aufbauen wirst, wird von Tag und Nacht Gebet getragen werden. Heiligkeit des Herzens, also Leidenschaft für Jesus, radikales Geben für die Armen der Welt, die Reichtümer der Nationen werde ich dir geben, wenn du dich nicht am Geld vergreifst. Und ich werde enormen Glauben freisetzen in eurer Mitte für Finanzen, die Kraft Gottes und Weisheit. Das kriegt ihr alles so ein bisschen mit, hat keine Ahnung, was es soll. Und nochmal ein paar Monate später, im März 83, kommt ein weiterer Prophet in sein Leben, Bob Jones. Bob Jones ist wahrscheinlich der größte Prophet, den wir im letzten Jahrhundert auf dieser Erde hatten, wenn du von ihm noch nichts gehört hast. Hörst du heute was von ihm? Zum Beispiel Chris Wollerton, das ist der Leiter des prophetischen Dienstes in der Bethel-Gemeinde in Reading. Als sie sich das erste Mal begegnet haben, hat er gesagt zu diesem Chris, gib mir deine Nummer, ich rufe dich an, wenn du Probleme hast. Und denkst, warte, eigentlich müsste es andersrum sein. Hier ist meine Nummer, ruf mich an, wenn du ein Problem hast. Aber der Prophet hat gesagt, gib mir deine Nummer, ich rufe dich an, wenn du ein Problem hast. Und tatsächlich, er hat dann so nächtliche Heimsuchung von ungünstigen Dingen. Und eines Morgens um 5 Uhr, wo er nicht weiß, was er damit machen soll, spukige Sachen, die passieren, sagt die Frau von Chris Wallen, Chris, Bob Jones ist am Telefon. Also genau, als er sagt, und dann sagt er, ich habe dir doch gesagt, dass ich anrufe, wenn du Probleme hast. Das sind so die Dimensionen und es gibt weit, weit mehr Geschichte. Gestorben ist er als Liebhaber von Jesus am Valentinstag, nachdem er sich im Krankenhaus die Schläuche abgenommen hat. Er war am Ende seines Lebens kurz noch im Krankenhaus, zum Oberarzt gegangen ist, den Code eingegeben hat, den er nicht wissen kann, weil die so einen Sicherheitsbereich hatten, ihm Prophetien noch für verschiedene Dienste gegeben hat und als sie ihn anfassen wollten, er gesagt hat, ihr dürft mich nicht anfassen, ich bin noch nicht gestorben, ihr würdet quasi, es würde euch nicht gut tun. So ist er dann ins Bett zurückgegangen und dann zum Herrn heimgegangen. Also der Mann hat Dimensionen erlebt in seinem Leben, die gibt es und die gibt es heute und die brauchen wir heute. Die brauchen wir unbedingt heute. Sean Bolt, die Videos, die ich euch gezeigt habe, der Straßennamen, Vornamen, Geburtstage hört, waren Schüler von ihm. Gott hat diese Salbung multipliziert. Dieser Bob Jones kommt in das Büro von Mike Bickle. Er hat, bevor Mike Bickle ist umgezogen, wie gesagt, in diese neue Stadt, hat dort als Hauptpastor begonnen, war davor Jugendpastor, ist alles gerade passiert. Und Bob Jones hat seit 75, also 8 Jahre lang, über 100 Visionen gehabt, wo er einen 27-jährigen Pastor in diese Stadt ziehen sieht. Und wenn der kommt, soll er den Dienst, wo er jetzt ist, verlassen, um ihn zu schulen in geistlichen Dingen, weil er einen Dienst aufbauen wird, der die Welt erreichen wird, aber vor allem mit Teil sein wird von dem, was die Rückkehr des Herrn einleiten wird. Ich sage diese Dinge nur, damit du sie mal gehört hast. Das Neue Testament sagt, Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Ich gebe es so raus mit den Kontexten, auch der Einleitung, warum wir Propheten vertrauen sollen, warum wir es auch können, wenn es in einer Linie ist, wo Menschen Frucht bringen über Jahrzehnte. Es ist nicht nur ein Dienst, der toll sein wird. Er sagt, dieser Dienst ist wegbereitend für die Rückkehr des Herrn. Er kommt in sein Büro, es ist März, es ist warm, es ist Frühling, Schnee ist längst weg, die Frühlingsblumen kommen raus. Er kommt im Wintermantel in sein Büro und kommt so ins Büro um die Salbung zu fühlen, ob der Geist Gottes hier im Raum ist. Und Mike Bickle guckt sich den Typ an und denkt sich, was bist du denn für einer? Und dann erzählt er, wie er seine Hand ausstreckt und sagt, Mike Bickle. Und der sagt, ja, hier ist es. Und er guckt ihn an und sagt, Mike Bickle. Und er sagt, ja, ich fühle es. Prophetische Leute haben manchmal besondere Ausdrucksformen. Und die wollen wir willkommen heißen, Amen. Weil wir brauchen ihre Gnaden und ihre Gaben, Amen. Und dann sagt er zu ihm, ich habe dich 100 Male gesehen, du bist unerfahren in geistlichen Dingen, ich bin hier, um dich zu lehren, du hast keine Ahnung von dem, was Gott mit dir vorhat, keine Idee. Und deswegen sage ich dir, am ersten Frühlingstag, wenn der Schnee schmilzt, wirst du mit mir am Tisch sitzen und bezeugen, dass ich ein Prophet Gottes bin, der in dein Leben gesandt ist. Und Mike Bickle denkt sich, also ich habe an die vorherige Prophetie nicht wirklich geglaubt, aber da hieß es was von einem falschen Propheten. Und wenn die gestimmt hat, bist du definitiv der falsche Prophet. Also so wie du drauf bist, das, was du hier machst, du hast mit dem, wer Gott ist, überhaupt nichts zu tun. Dann fragt er ihn, kennst du das Prinzip aus Apostelgeschichte 2, Vers 17? Und Mike Bickle sagt, nein. Also es löst sich auf in Apostelgeschichte 2, 19. Und er sagt, du brauchst das für das, was vor dir liegt und was Gott in deinem Leben tun wird. Und dann erklärt er ihm das Prinzip. Apostelgeschichte 2, 17. In den letzten Tagen wird der Geist Gottes ausgegossen werden über alles Fleisch, in Visionen, in Trancen, in Gesichten. Apostelgeschichte 2, Vers 19. Und dann wird Gott Zeichen am Himmel und auf Erden tun. Und er sagt zu ihm, es werden Worte kommen, Trancen und Visionen in so einer, so gewaltig, so prägsam, so eindeutig für die Generation, in der du lebst und für die Menschen, die du prägst. Und Gott wird Zeichen am Himmel und Erde tun, dass du weißt, dass diese Worte von Gott sind, weil sie bestätigt werden durch Dinge, die kein Mensch tun kann. Zum Beispiel am ersten Frühlingstag, wenn der Schnee schmilzt. Wir sind am 7. März, erster Frühlingstag, 21. März. Es gibt keinen Schnee, die Frühlingsblumen sind schon draußen. Deswegen hat er seinen Wintermantel an. Am ersten Frühlingstag, wenn der Schnee schmilzt, wirst du mit mir am Tisch sitzen und bekennen, dass ich ein Prophet bin, den Gott zu dir gesandt hat. Und Mike Bickle denkt sich, no way. Dann sagt Bob Jones zu ihm, hier ist meine Nummer, du brauchst sie. Und Mike Bickle sagt sie, wirklich nicht, nein, ich brauche die nicht. Fährt nach Hause, erzählt seiner Frau von dem bizarrsten Treffen, was er jemals hatte. Es gehen knapp 2 Wochen ins Land. Ein Gastprediger kommt in die Stadt, den er sehr schätzt. Und der mitbekommt, dass Bob Jones in seiner Gemeinde hinten drin sitzt. Also er, 27-jähriger Pastor, Bob Jones, sitzt dort hinten, den dieser Gastsprecher kennt und sagt, wow, Bob Jones geht in deine Gemeinde. Weißt du, dass er ein Prophet Gottes ist? Und er denkt sich, der Typ, ein Prophet Gottes? Ich muss noch eins hinzufügen, tut mir leid, bevor Bob Jones geht und Mike Bickle nach Hause geht, sagt er noch beim Rausgehen, ach so, ja, Sachen, die ich dir noch sagen wollte. Was Gott mit dir vorhat, ist Tag- und Nachtgebet. Hast du eine Ahnung davon? Und er sagt so, überhaupt nicht. Ich habe mit Tag- und Nachtgebet überhaupt nichts zu tun. Dann sagt er, eine Jugendbewegung von Anbetung und Fürbittern. Du wirst Jugendpastor sein. Und Mike Bickle denkt sich, hallo, ich bin gerade der Hauptpastor geworden. Ich bin kein Jugendpastor. Sagt er, doch, du wirst Jugendliche prägen. Tausende Jugendliche werden sich sammeln. Heute hat der Dienst um die 5000 Leute, die Tag und Nacht anbeten. Sie haben eine Konferenz von 30.000 Jugendlichen, die aus dem ganzen Land kommen, die in Tag- und Nachtgebet geschult werden. Also nur schon mal der Snapshot, es hat sich erfüllt. Er sagt zu ihm, ihr werdet prophetische Sänger haben, was die Strategie des Heiligen Geistes für die Zeit ist, wo Gott die Nationen mit Feuer heimsucht. Er hat gesagt, die werden die Stadien der Welt füllen. Der prophetische Geist wird auf sie kommen und im Geist werden sie singen. Sie werden die Toten in diese Stadien bringen. Die werden auferstehen und die ganzen Nationen werden die Herrlichkeit Gottes sehen, bevor der König zurückkehrt und Finsternis zunimmt. Finsternis nimmt zu. Es kommen Dinge, aber davor wird Gott seine Herrlichkeit auf Erden zeigen. Und er sagt ihm all diese Dinge. Und Mike Bickle hat keine Theologie vor einer kraftvollen Gemeinde. Für ihn ist irgendwie Abgesang, gucken, dass wir die Errückung schaffen und weg sind, bevor irgendwie alles kaputt geht. Und dann kommt jemand und sagt, nee, Gott wird seine Herrlichkeit ausgießen, er wird die Stadien der Welt füllen mit prophetischen Sängern, er nennt sie Songbirds, die bei Nacht singen die prophetischen Lieder vor dem Herrn und Regionen und Nationen verändern. Er denkt sich, ich weiß überhaupt nicht, von was du redest. Ich will Kleingruppen, Jüngerschaft, A, B, C trainieren, auf die Straße gehen. Was willst du? Und sagt der Jugendbewegung, ich bin Hauptpastor, Tag- und Nachtgebet. Und sagt er, Liebe zu Israel, du wirst der Fürbitter für Israel werden, du wirst Millionen sammeln, um für Israel einzustehen. Er denkt sich, mit Israel habe ich überhaupt nichts zum tun. Sein Vater war Boxer und dann sagt er ihm, und dein Hauptthema wird sein das Hohelied der Liebe aus dem Alten Testament, also wo es heißt, du duftest nach Rosen und so weiter und so fort. Und er denkt sich, ich bin im Boxclub groß geworden, ich habe damit nichts zu tun. Manchmal kommt Gott und klopft und sagt, du, ich habe einen Plan für dich, und denkst dir, No way. Mit diesen Dingen geht er nach Hause und sagt, ich habe den verrücktesten Typ getroffen. Aber bevor er zur Tür rausgeht, Bob Jones dreht sich nochmal um und sagt, ach so, und was ich dir noch sagen wollte, Gott hat mir schon gesagt, dass du unerfahren bist. Ich wusste nicht, dass du so, also er sagt, dull, dumpf bist in deiner geistlichen Wahrnehmung. Er sagt, du hast ja keine Ahnung von dem, was Gott in deinem Leben tut. Hey, ich meine es liebevoll ernst und ich schließe mich mit ein. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, was Gott gerade tun möchte, was er vorbereitet. Wir machen so nette Sachen. Hey, Gott ist dabei, Gewaltiges zu tun, uns vorzubereiten für Dinge. Und wir können es auch nicht selber aufwecken. Mike Bickle hat sich auch nicht selbst aufgeweckt. Das ist die gute Nachricht. Gott kommt einfach und klopft und sagt, hey, lass mich mal ein bisschen Nebel wegnehmen, ein bisschen Schleier wegnehmen von deinen Augen, damit du mal klar siehst, was die Stunde geschlagen hat, was ich gerade tue und was ich für dich vorbereitet habe. Und sagt, aber weil du so dumpf bist, gebe ich es dir in 4 Punkten, weil der Herr hat gesagt, du liebst 4 Punkte. Erstens, Massen von Menschen werden sich um dich sammeln. Zweitens, volle Freisetzung der Geistesgaben in deinem Dienst. Drittens, sei Vorsicht vor einem falschen Propheten. Und viertens, Menschen werden dich anklagen, verteidige dich nicht selber. Ich werde für dich streiten. Und Mike Bickle denkt sich, du bist doch der falsche Prophet. Wie kannst du mich jetzt vor dem warnen? Geht raus, nach Hause, erzählt das seiner Frau. Die Wochen gehen ins Land. Und dieser Freund ist da, der quasi erstaunt ist, dass Bob Jones in seiner Gemeinde ist. Sagt, Mann, er ist ein Prophet Gottes, weißt du das nicht? Und Mike Bickle denkt sich, also eigentlich nicht wirklich. Und dann sagt der Freund, können wir ihn nicht anrufen? Hast du zufällig seine Nummer? Und er sagt so, ja, weil Bob Jones gesagt hat, nimm meine Nummer, du wirst sie brauchen. Und er denkt sich, nein, werde ich nicht. Und plötzlich braucht er sie. Und dann ruft er ihn an und dann sagt er, endlich, ich habe schon den ganzen Tag gewartet, ich wusste, dass du anrufst. Aber es ist interessant, die Last war auf deinem Gast, er wollte, ich dachte, er ruft an, aber schön, dass du anrufst. Wo sollen wir uns treffen? Alle diese Leute, ihr könnt mal die Beerdigung von Bob Jones googeln, den Memorial Service. Er erzählt die Geschichten, da heulst du Rotz und Wasser, wenn du geistliche Geschichten liebst. Die Leute haben gesagt, die haben sie alle erzählt, was machen wir jetzt? Wenn wir Träume hatten, haben wir Bob Jones angerufen und Bob Jones wusste den Traum schon und hat ihn uns ausgelegt. Ich weiß, habe ich schon gesehen. Ey, wir brauchen Leute von so einem Kaliber. Im Alten Testament heißt es, die Propheten wussten, was die Könige in ihren Gemächern sprechen. Das ist der alte Bund. Er sagt, der neue Bund, 2. Korinther, ist der herrlichere, der gewaltigere, der durchschlagendere Bund. Diese Dinge hat Gott für uns in dieser Zeit. Amen. Auf jeden Fall, und hey, das sind unsere Geschichten. Das ist nicht die Geschichte von Mike Bickle und einem kleinen Dienst im Mittleren Westen in den USA. Das sind unsere Geschichten. Das sind die Geschichten unseres Königs mit Menschen. Das ist wie, wenn ich dir was von Abraham und Mose und Noah erzähle. Gott tut diese Dinge noch heute und wir dürfen uns dadurch inspirieren lassen. Und das hat sowieso mit uns zu tun. Also, sagt Bob Jones, sag mal, gut, dann treffen wir uns eben. Es ist der 20. März, abends. Bob Jones wollte rausfliegen schon, aber er konnte nicht, weil ein plötzlicher Schneesturm Kansas City lahmgelegt hat. Das ist momentan Bob Mike Bickle noch nicht klar. Sie treffen sich abends, sitzen am Tisch und er sagt, in diesem Treffen, das hat er so noch nie erlebt, kam 3-4 Mal so der Heilige Geist, dass sie nur noch geweint haben, alle am Tisch und nichts mehr sagen konnten. Auch das ist was, was Gott für uns hat und was wir unbedingt brauchen. Dimensionen, die wir einfach noch nicht haben in unserem Land, die wir unbedingt brauchen. Und dann sagt Bob Jones aus dem Nichts zu ihm, ach so, heute Nacht war ein Engel bei mir am Bett und er hat mir erzählt, was du deinem Vater am Totenbett für ein Versprechen gegeben hast und gibt ihm den exakten Wortlaut von dem, was er seinem Vater versprochen hat. Diesen Wortlaut hat er so nicht mal seiner Frau erzählt und Mike Bickle wirklich sitzt da und flippt aus, das gibt's doch gar nicht und sagt dann so, es platzt aus dem Wort, sagt, du bist wirklich ein Prophet Gottes. Und dann guckt Bob Jones ihn an und sagt, guck mal auf deine Uhr. Und dann ist es kurz nach Mitternacht, 21. März und sagt er, guck mal aus dem Fenster, dann ist der Schnee geschmolzen und sagt, ich hab dir gesagt, wenn der Schnee schmilzt am ersten Tag des Frühlings, wirst du am Tisch sitzen und bekennen, dass ich ein Prophet Gottes bin. Das ist Apostelgeschichte 2,17 und Apostelgeschichte 2,19. Gott zeigt Dinge und macht Dinge in so einer Eindeutigkeit, dass Menschen wissen, wow, das ist wirklich Gottes Reden. Was ist die Botschaft, die er ihm gegeben hat, der Kern der Botschaft? Er sagt, es kommt eine Zeit, wo ich Herrlichkeit in den Nationen aufrichte. Diese Herrlichkeit, bevor auch Menschen der große Abfall kommt, bevor Irrlehre kommt, immer mehr Irrlehre, auch all das kommt. Aber es kommt eine Zeit, das Ende der Erde, sagt Jesus, ist die Ernte. Das Ende der ist die Ernte. Am Ende der Zeit, Gott hat noch eine große Ernte einzuholen. Das können wir aus der Schrift sehen, anstellen. Aber wir können auch die Menschen ernst nehmen, die es prophetisch gesehen haben. Und hey, das ist total legitim, das zu glauben, weil Menschen es gesehen haben. Jetzt kannst du sagen, ja, ganz viele Leute sehen ganz viel. Gehen wir zurück. Lass uns schauen, wo eine Linie ist, die vertrauensvoll ist. Es gibt so viele Heftchen von gut gemeinten Leuten, wo ich mir denke, die schreiben nette Sachen, aber wo ist die Geist-Gottes-Realität? Hey, es gibt nicht prophetische Rede ohne den prophetischen Geist. Und es gibt viel zu viele, ich liebe evangelikale Menschen, aber Heftchen und Blättchen, die nicht die Gnaden und Gaben der Prophetie haben und versuchen auszulegen mit gutem Willen. Aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn Menschen in Gott bewährt sind und durch den Geist Gottes Dinge sprechen, auslegen und aufzeigen. Amen. Und es sind Menschen hier, ein anderer Prophet, Paul Kane, vielleicht habt ihr den gehört, der hat Leute mit Namen rausgerufen, auch in Gottesdiensten, Straßennamen und so weiter und so fort. Der Paul Kane ist später in seinem Leben gefallen, hat verschiedenste Kämpfe gehabt, Dinge, die auch nicht gottgemäß waren. Aber das hat auch ein David und das hat auch ein Salomon. Und deswegen haben wir weder das Buch der Sprüche noch das Buch der Psalmen aus der Bibel gerissen und gesagt haben, sorry, der ist abgefallen. Sondern wir behalten das Gute. Und was nicht entsprechend ist, legen wir zur Seite. Und Paul Kane hat Dinge gesehen, er hat hundertfach, sagt er, hat er gesehen, wie die Stadien dieser Welt gefüllt waren. Mit der Herrlichkeit Gottes, die Metropolen dieser Welt, die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Ich habe vor Jahren eine Predigt gehalten über das Buch der Offenbarung, wo Jesus mit seinem Herr gegen das antichristliche Reich vorgehen wird. Und ein Satz, den ich damals gesagt habe, und der brennt bis heute in meinem Herzen, ist, keiner wird zufällig gegen Jesus sein in den Tagen, die kommen. Gott wird so eindeutig seine Herrlichkeit zeigen. Gott wird so eindeutig seine Macht, seine Reinheit zeigen, dass Menschen entweder von ganzem Herzen mit ihm sind oder gegen ihn sind, aber nicht zufällig gegen Jesus stolpern und irgendwie dann für immer verdammt sind. Gott wird es nicht so machen, sondern Gott wird seine Herrlichkeit offenbaren und Gott wird Menschen in seiner Gerechtigkeit die Chance geben, sich zu ihm zu wenden oder sich gegen ihn zu stellen. Und das ist die Wahrheit. Menschen werden in Anbetracht seiner Herrlichkeit sich gegen ihn stellen und ihn ablehnen. Das ist einfach so. Das zeigt sogar die Schrift, dass am Ende der Tage, nachdem Jesus zurückgekehrt ist, wenn du es noch nie gelesen hast, liest das Buch der Offenbarung, Jesus wird zurückkehren, wird 1000 Jahre hier herrschen, den Teufel und das Böse binden. Er wird 1000 Jahre diese Erde regieren, es wird alles gut sein. Und nach 1000 Jahren wird Satan nochmal freigelassen und wird wieder es schaffen, Menschen hinter sich herzuziehen. Das beweist, dass der Mensch frei ist, gegen Gott vorzugehen. So ist es. Gott gibt Menschen die Freiheit. Gott wird seine Herrlichkeit offenbaren in einer Art und Weise, dass Menschen nicht zufällig gegen ihn sein werden, sondern bewusst mit ihm oder gegen ihn. Und Teil davon ist absolut und entscheidend, Gott richtet Tag- und Nachtgebet in den Völkern der Welt auf, um diese Realität von Herrlichkeit freizusetzen. Das ist die Strategie des Heiligen Geistes für unsere Generation. Das ist nicht ein netter Arbeitszweig, den du dir leisten kannst. Irgendwie so ein bisschen Armenspeisung, ein bisschen was Evangelistisches, ein bisschen Gebet. Und dann die Extremen machen so ein bisschen Tag- und Nachtgebet, sondern es ist das Reden des Heiligen Geistes. David hat einen Ort gemacht, wo er die Bundeslade hingestellt hat, das Symbol für Gottes Gegenwart. Er hat 4000 Musiker angestellt und 288 Meistersänger, die Tag und Nacht nicht aufgehört haben, Gott anzubeten, ihn zu verherrlichen und ihn groß zu machen. Und alle Könige nach ihm, die das auch getan haben, denen ihr Reich hat sich erweitert, da war Frieden, da war Gunst, da war Versorgung, da war Wohlstand, da war geistliches Erwachen. Das Alte Testament, sagt uns der Korintherbrief, ist ein Schatten für die geistlichen Realitäten, die im Neuen Testament gelten. Wir reden hier nicht von Tag- und Nachtgebet, dass sich die Berliner Stadtgrenzen erweitern oder Deutschlands Grenzen sich erweitern, sondern es ist ein Schatten, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass Durchbrüche kommen. Josaphat kämpft geistliche Kämpfe und sagt, die, die gegen uns sind, sind mächtiger und gewaltiger. Was sollen wir tun? Der Geist Gottes sagt, stell doch Musiker auf und lass sie singen. Gott ist groß, Gott ist herrlich und lass sie jubeln. Und du denkst dir, halt mal, ich habe von einer Kampfesstrategie geredet. Wie können wir die feindliche Armee platt machen? Gott sagt, ja, genau. Stell doch mal Musiker auf und lass die singen. Gott ist groß, Gott ist gnädig, seine Gnade kennt kein Ende. Josaphat sagt in 2. Chroniker 20, Vers 20, glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Stellt die Sänger auf und es heißt, und in dem Augenblick, wo sie anfingen, Gott zu jubeln und ihm zu preisen, die Instrumente zu spielen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Feinde Israels. Wir reden heute nicht gegen Menschen, wir reden nicht in der Kategorie Menschen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt der Epheserbrief 6, sondern wir kämpfen gegen unsichtbare Realitäten. Mächte der Finsternis, die Städte und Nationen, Gruppen von Menschen, einzelne Menschen binden, gefangen halten, verblenden. Und Gott hat eine Strategie. Gott sagt, durch Tag- und Nachtgebet, durch Anbetung, die Tag und Nacht in Städten, in Regionen nicht verklingt, nicht verstummt, möchte ich die geistliche Atmosphäre so verändern, dass Menschen errettet werden, dass Menschen herausbrechen aus Finsternis, dass die Herrlichkeit Gottes offenbar werden kann. Das ist nicht eine gute Idee, das ist das Reden des Herrn, die Strategie des Heiligen Geistes für unsere Zeit. Amen. Er sagt zu Mike Bickel, du wirst prophetische Sänger haben, du wirst Israel segnen, Heiligkeit, Leidenschaft des Herzens, was wir heute gebetet haben, radikales Geben für die Armen der Welt. Hey, Gott ist ein Gott der Weisen und der Armen und der Verachteten. Und Gott sucht Menschen. Wir werden am 9. November ein Treffen haben für diejenigen unter euch. Es gibt die Gabe der Leiterschaft. Es gibt Geistesgaben wie Prophetie und Heilung. Es gibt nach Römerbrief die Gabe des Gebens. Menschen, die es lieben, Finanzen freizusetzen fürs Reich Gottes, die das spüren auf ihrem Herzen. Und am 9. November werden wir ein Treffen machen für diejenigen unter euch, die spüren, hey, eigentlich ist mein Anteil, Finanzen freizusetzen für das Reich Gottes. Vielleicht bist du gut gestellt, vielleicht spürst du eine Freude da drin und wir wollen uns zusammensetzen, weil wir brauchen eine Strategie, um Finanzen freizusetzen für das Reich Gottes, um die Dinge zu tun, die der Geist Gottes vorbereitet hat. Wenn dich das anspricht, schreib dir den Termin bitte schon mal nieder. Das ist keine Anmaßung. Wenn du irgendwie spürst, doch, ich will jemand sein, der eine Freiheit hat, ins Reich Gottes zu geben für Dinge, die Gott sagt, lade ich dich herzlich ein, bei diesem Treffen dabei zu sein. 9. November, Mittwochabend. Zu Mike Bickel hat er gesagt, wenn du die Gelder, ich werde dir Wohlstand geben, unvorstellbar, und wenn du dich nicht vergreifst daran, und der lebt nicht schlecht in einer kleinen Hütte, der hat ein gutes Leben, aber wenn du dich nicht vergreifst an dem, werde ich dir Millionen in die Hand geben, damit du die Armen der Welt speisen kannst, sie segnen kannst und sie helfen kannst. Gott spürt sowas wie Südsudan. Und es bricht sein Herz. Das passt alles in Gottes Herz. Aber er sagt, er spielt nicht das eine gegen das andere aus. Gott hat hier eine Ahnung für deinen Urlaub. Gott kümmert sich darum und dein Auto. Gott liebt es. Passt in Gottes Herz. Wir haben erlebt, ich habe das so oft erzählt und ich erzähle es genau deswegen. Wir haben geträumt, wann wir wohin fliegen können. Hey, ein Urlaub für uns als Familie, das passt in Gottes Herz. Und gleichzeitig bricht Gottes Herz für solche Situationen. Und er ruft die Beter, die Fürbitter, die Tag und Nacht nicht verstummen, die vor ihm stehen und die Gerechtigkeit auf Erden freisetzen, dass der König zurückkommen kann und seine Herrschaft aufrichten kann. Amen. Thomas, du kannst gerne nach vorne kommen, ans Klavier. Wenn du im Raum bist. Ah ja, hier. Das größere Bild von Tag- und Nachtgebet ist, dass Gott nichts ohne Gebet tut. Sein erstes Kommen, selbst das erste Kommen, selbst die souveränen Linien, setzt Gott durch Gebet frei. Im Tempel waren Hanna und Simeon, die Tag und Nacht nicht gestoppt haben vor Gott. Sie standen vor Gott und haben gewartet, bis der Messias kommt. Sie hatten die Verheißung, eure Augen werden den König sehen, werden den Retter Israels sehen. Und sie haben gebetet vor Gott und Gott das zurückgegeben. Gebet ist das Geheimnis, dass Gott etwas sagt, was er tun möchte. Und wir es durch Gebet ihm zurücksagen, weil wir Autorität über die Erde haben. Gott, Psalm 115, 16. Die Himmel sind des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Gott spricht Dinge, sagt sie uns, und weil wir Autorität über die Erde haben, indem wir sie ausbeten, indem wir es aussprechen, können diese Dinge auf Erden geschehen. Und Gott richtet Tag- und Nachtgebet auf, damit er angebetet wird, verherrlicht wird und die Region verändert wird, aber auch indem wir in Fürbitte vor ihm stehen. Nicht nur Anbetung und Leidenschaft für Jesus, absolut. Nein, auch Fürbitte und Ringen, dass wir die Dinge Gottes durchbeten für Städte, für Gemeinden, für Menschen, für Regionen, für Nationen, dass wir einstehen für die Pläne und Gedanken Gottes. Das bereitet das vor, was Gott tun möchte. Und Gott ist dabei, Gewaltiges zu tun. Ich beende es mit folgender prophetischen Geschichte. Der Heilige Geist spricht zu Mike Bickel aus Daniel 9 im April 83, also einen Monat später, nachdem er dieses Erlebnis hat mit diesem Schnee, und sagt zu ihm, rufe ein 21-tägiges Fasten aus. Und keine Sorge, wir rufen jetzt kein 21-tägiges Fasten aus. Nicht, dass du plötzlich auf die Toilette musst, damit du es nicht gehört hast. Und er sagt zu ihm, rufe ein 21-tägiges Fasten aus für Erweckung in dieser Region. Und er ist ein ganz neuer Pastor, 27 Jahre dort. Keiner kennt ihn dort, er ist neu hergezogen und denkt sich, wie soll er die Gemeinden dort versammeln mit so einem Weckruf? Keiner kennt ihn. Und er sagt, boah, das ist viel zu groß für mich. Und er ruft, sagt, okay, dann musst du es diesem Bob Jones sagen irgendwie auch. Und er ruft Bob Jones an. Und Bob Jones sagt, endlich, Gabriel stand heute bei mir, der Erzengel Gabriel, und hat gesagt, gib dem jungen Mann Daniel 9, er weiß, was er damit tun soll. Und Mike Bickle hört es. Was sind das für Dimensionen? Plötzlich, aus dem Nichts, lebt er ein Leben, von dem er keine Ahnung hatte, dass es heute noch möglich ist, mit Gott so zu leben. Er wagt es, diesen Ruf in der Stadt zu erlassen, 21 Tage fasten. Es versammeln sich tatsächlich hunderte Leute. Sie fasten 21 Tage, legen das aus für Erweckung. Und dann sagt Bob Jones aber noch zu ihm, als Bestätigung, dass ihr das tun sollt, hat Gabriel, glaube ich, zu ihm gesagt, wird ein Komet über die Erde fliegen, den die Wissenschaftler nicht erwartet haben. Also es ist nicht, manchmal wissen ja die Wissenschaftler, in 5 Tagen fliegt dieses Ding da rum und dann warten schon alle drauf. Und ich sage, es wird ein Komet kommen, den keiner auf dem Schirm hatte, den kein Wissenschaftler gesehen hat, aus dem Nichts. Und kurz schauen. Ja. Am 7. Mai beginnen sie, 83, beginnen sie dieses Fasten. Also nochmal 2 Monate später, richtig? 1 Monat später. Also im April gibt er ihm das. Und er sagt zu ihm, dass die Bestätigung, dass ihr für Erweckung fasten und beten sollt. Hört bitte den Kontext. Tag- und Nachtgebet wird aufgerichtet werden. Jetzt geht es darum, fastet, damit diese Heimsuchung von Stadien, von Nationen stattfindet. Betet und fastet 21 Tage. Die Bestätigung ist, ein Erzengel, Gabriel, kommt zu Bob Jones, sagt ihm, ja, das ist von mir. Und ein Zeichen wird sein, ein Komet, den kein Wissenschaftler erwartet hat. Sie setzen, die Fastenzeit startet am 7. Mai. Am 7. Mai schreibt, und Sie haben den Zeitungsartikel, könnt ihr nachgoogeln, schreiben Wissenschaftler von Harvard, unbekannter Komet kam den USA so nahe wie ein Komet seit 1777, völlig unerwartet. Kannst du nachgoogeln. Apostelgeschichte 2,17, Worte, die durch Apostelgeschichte 2,19 Zeichen bestätigt werden. Warum sage ich euch das? Das ist nicht nett. Das ist, was Gott in den 80ern begonnen hat zu sprechen. Dann fangen sie an zu fasten und inmitten der Fastenzeit, als sie denken, wow, noch was weiß ich, 9 Tage, dann bricht die Erweckung endlich los, steht Bob Jones auf, mitten in der Versammlung und sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Ich glaube, es ist am vorletzten Tag. Es ist in der Mitte. Gott hat zu mir gesprochen. Die Erweckung kommt für viele Jahre nicht. Und als Bestätigung dieses Wortes beginnt heute eine Dürre für die nächsten 3 Monate. Aber am, und dann gibt er das Datum, so und so vielten Juni oder Juli, am so und so vielten Juli aus dem Nichts wird ein Wolkenbruch kommen und es wird regnen und regnen und regnen und dann wird es wieder stoppen für 1,5 Monate. Und das ist das Zeichen, dass Gott sagt, sie kommt für viele Jahre nicht, aber dann kommt sie plötzlich an einem von Gott vorbereiteten Tag und Gott wird kommen und hereinbrechen und die Nationen der Welt heimsuchen. Und alle saßen da und dachten sie, nee, nicht im Ernst. So, also wird Totenstille im Raum, denkst du, wir fasten 21 Tage und jetzt sagt Gott, und hier die gute Nachricht, es kommt viele Jahre nicht. Aber dann ganz gewiss souverän. Und hier ist das Zeichen. Und Bob Jones sagt, und ich, meinen ganzen Dienst setze ich auf dieses Datum da, was weiß ich, Mitte Juli, wo der Wolkenbruch kommen wird. Und Mike Bickle sitzt da, sieht die ganzen Leute, denkt sich, was soll ich jetzt machen? Na gut, es passiert tatsächlich. Es ist nachweislich, es ist genauso gekommen. Eine Dürre hat begonnen, kannst du auch geologisch in der ganzen Region nachweisen. So wenig Regen wie seit Jahrzehnten nicht. Es regnet gar nicht. An besagtem Tag ist es strahlend blauer Himmel den gesamten Tag. Und aus dem Nichts, innerhalb von 1 Stunde, ziehen sich Wolken zusammen, tiefschwarz, und es fängt an zu schütten und zu regnen für eine gewisse Zeit und hört wieder auf und die Dürre geht weiter für die nächsten 1,5 Monate. Und dann sagt Bob Jones zu ihm, es beginnt, 84 war das, in 84, richtig? 83. Es beginnt, nee, 84 sagt er dann zu ihm, es beginnt in 10 Jahren mit Wein. Und dann kommt Feuer und dann kommt Wind. 3 Steigerungen, die der Heilige Geist über die Nation bringen wird. Und im Januar 1994 wurde der Geist Gottes über Toronto ausgegossen. Man hat gesagt, das war der neue Wein. Er hat gesagt, ich werde kommen mit Wein, nämlich dass es wie aussieht, die Leute werden betrunken. Und er hat gesagt, ich werde Dinge tun, die den Verstand der Leute brüskiert, um ihr hungriges Herz zu offenbaren oder ihr Herz, was nicht hungrig ist. Und ich sage, und damit beginnt eine Zeit von Erneuerungsbewegung, wo, und da denkst du dir auch, 94 vielleicht das erste, 95 das zweite. Nein, da sind schon wieder 22 Jahre vergangen, wo die erste Phase losging. Aber wir sind in diesen Zeitphasen, wo Gott die Nationen der Welt mehr und mehr heimsucht, mit mehr und mehr von seinem Geist. Wir tun unser Tagesgeschäft, wir organisieren Gottesdienste, machen neue Aufsteller für den Umzug, machen alles, was dran ist. Das ist, der Hausherr ging weg, gab seinen Knechten einen Pfund, ging auf eine Hochzeit. Und er hat gesagt, wenn er die Hochzeit verlässt, um zurückzukommen, wohl denen, die er dabei findet, dass sie rechte Speise zur rechten Zeit austeilen. Er guckt, was habt ihr in der Zwischenzeit gemacht? Habt ihr getrunken, gesoffen? Habt ihr eure Mitarbeiter geschlagen? Oder wart ihr treu in dem, über was Gott euch gesetzt hat? Wenn er sie bei solchem Tun findet, wird er sie sich zu Tisch setzen lassen und er wird sie bedienen. Das ist ein Bild für Erweckung. Gott wird uns an den Tisch setzen und er wird anfangen auszuteilen Wein und köstliche Speise. Und ich bitte euch, euch zu erheben. Und mein Ruf heute Morgen ist, dass du dabei bist bei dem, was Gott jetzt tut. Dass du treu bist, dass du dich positionierst für deine Aufgabe, dass du weitermachst in Treue. Und wir erwarten, dass Gott kommen wird, gewaltig hereinbrechen wird mit Herrlichkeit. Gott kommt, so sicher wie der Morgen kommt, wird Gott mit seinem Geist kommen und unsere Stadt, unsere Nation heimsuchen. Und bis es soweit ist, tun wir die Dinge, zu die er uns gesetzt hat. Lass uns reinigen, heiligen, der Heilige heilige sich noch. Lass uns von Gott weiter verändern, klären die Dinge, die wir klären können. Und bauen wir, so gut wir es können, Tag- und Nachtgebet auf. Ihr werdet es in den nächsten Wochen hören. Auch hier gehen wir wieder weiter. Wir sagen nicht jetzt erst recht. Wir machen jetzt erst recht, seit wir mit dieser Arbeit begonnen haben. Im Oktober 2005, das ist das Erste, was Gott uns gesagt hat, da wusste ich noch nichts von diesen Geschichten, hat Gott gesagt, er möchte Tag- und Nachtgebet in Ost-Berlin von uns etabliert haben. Das war weit bevor er über Gemeindegründung gesprochen hat, da kannte ich noch nichts von der Geschichte. Das ist, was Gott uns gesagt hat. Und da haben wir begonnen, klein, und wir machen einfach konsequent weiter. Aber ich rufe auch euch ins Tag- und Nachtgebet. Wir werden weiter rufen, wir werden das Training dafür intensivieren, wir werden Module anbieten, dass Leute da hineinkommen in Fürbitte, in Gebet, in Tag- und Nachtgebet, und wir wollen diese Realität aufrichten in unserer Stadt, auch in Kombination mit anderen Gemeinden, wie auch immer das aussieht. Aber Gott richtet diese Dinge auf. Und Herr, wir danken dir, dass du das tust. Wir glauben deinen Propheten und wir glauben, dass es auch konkret so ist, dass du etwas begonnen hast in den 80ern und konkret gesprochen hast und wir deine Linien sehen. Simeon hat gehört, in deiner Lebzeit wirst du etwas sehen. Du wirst sehen, dass der Messias das erste Mal kommt. Und ich weiß, wir wissen nicht Tag noch Stunde, wann du zurückkehrst. Aber wir wissen, dass unsere Generation den Weg bereitet für deine Rückkehr. Egal, ob es in 10, 20, 50 oder 100 Jahren ist oder wie auch immer. Wir haben eine Aufgabe für diese Zeit. Und in unserer Generation willst du Herrlichkeit aufrichten. Und wir wollen Teil davon sein. Und Herr, wir sagen dir, komm zu uns. Und da, wo wir schlafen, da, wo wir eingelullt sind, da, wo wir aufs falsche Pferd setzen, da, wo wir falsche Prioritäten haben, da, wo wir mit falschen Dingen viel zu beschäftigt sind, ohne Druck, entfessle uns, wecke uns auf, küsse uns mit Küssen deines Mundes, wecke unsere Herzen auf mit Leidenschaft für dich. Lass in unserem Leben deinen guten Willen geschehen. Besuche uns, positioniere uns, ermutige uns. Wenn wir falsche Ängste haben, die uns zurückhalten, nimm uns unsere Angst. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn du Schritte nicht gehen kannst aufgrund von Angst, dann segne ich dich, dass die Liebe Gottes dich so heimsucht, dich so bestärkt, dich so erquickt im Innersten, dass du das umsetzen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Herr, wir weihen dir unser Leben. Wir geben dir unsere Gemeinde hin. Wir sagen, tu in uns und mit uns, was dir gefällt. Und wenn du heute hier bist und diesem fantastischen König, der lebt und handelt und regiert, noch nie dein Leben gegeben hast, dann ist jetzt dein Augenblick. Wenn du spürst, mit diesem Gott will ich leben, dann heb doch jetzt einfach deine Hand nach oben und sag, hier bin ich. Ich will mein Leben Jesus geben. Sieh einfach ganz nach oben und sag, hier bin ich, Jesus. Ich will mein Leben in deine Hand geben. Danke. Wer möchte sein Leben noch in Jesu Hand geben und sagen, Jesus, ich weide mein Leben. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast und sagst, hier bin ich, Herr. Ich will mit dir auf deinen Weg gehen. Ich will dieses Geschenk annehmen. Vielen Dank. Streckt einfach eure Hand nach oben. Lass uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du der kommende König bist. Danke, dass du als Löwe von Juda kommen wirst. Und danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. dass du für mich gestorben bist, für meine Schuld. Und ich bitte dich, vergib mir all meine Schuld. Wasche mich rein. Wenn jetzt was Konkretes vor deinen Augen ist, bitte ihn ganz konkret darum, um Verzeihung. Ich spreche dir Vergebung zu. Lass uns weiter beten. Jesus, danke, dass du mich gerecht gemacht hast. Danke, dass du der Sohn Gottes bist. Gestorben und auferstanden. Und jetzt sitzt du zur Rechten Gottes. Herr, du wirst Lebende und Tote richten. Und ich gehöre jetzt zu dir. Gnade triumphiert über Gericht. Und ich bin in deinen Augen jetzt gerecht. Und dafür danke ich dir. Nimm mich an der Hand, führ mich und zeig mir, was dir wichtig ist. Und lass deinen guten Willen in meinem Leben geschehen. Amen.
Vielen Dank, Christoph. Gebt ihm mal einen herzlichen Applaus. Wow, danke, Jesus. Es ist begeisternd zu hören, was Gott tut. Und ich habe den Impuls, einfach eine Sache noch so weiterzugeben. Wenn wir jetzt das gehört haben, es ist vielleicht eine Predigt, wie wir sie nicht kennen, und wir denken, was mache ich jetzt damit? Und Gott ruft uns in seine Dimension. Und ich möchte kurzes Zeugnis geben. Ich war 2012 auf einer Dienstreise, ganz normal beruflich in Finnland, und habe so im Herzen gehabt, auf dem Rückweg gehe ich noch in Helsinki, mache einen Stopover, schaue mir die Stadt an und habe dort im Jugendhostel übernachtet, im Jugendherberge, die ist in der ehemaligen Olympiastadion. Und dann bin ich abends spazieren gewesen, so Midnight-Sommer, also da war es noch hell, und habe einen Impuls gehabt und gesagt, Herr, in diesem Stadion proklamiere ich, dass Menschen dich erkennen werden sollen. Dieses Stadion soll gefüllt sein mit deiner Gegenwart und das ganze Volk, das ganze Land, Finnland soll davon hören. Ungefähr ein oder zwei Jahre später war David Herzog in diesem Olympiastadion, hat dort eine Erweckungskonferenz, eine Herrlichkeitskonferenz gemacht und das nationale Fernsehen hat darüber berichtet. Wer bin ich? Ich bin eine kleine Nummer. Aber ich habe den Impuls gehabt, das auszusprechen, und es bin nicht nur ich allein, aber Gott nutzt uns, und ich möchte uns einladen, wenn das für dich neu ist. Wir werden jetzt hier vorne gleich beten und ich möchte die herausfordern, die merken, wow, das macht was mit mir. Ich möchte Teil dieser Dimension sein und ich habe keine Ahnung. Ich sage euch, ich habe auch keine Ahnung. Was es braucht, ist ein Ja, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Gott sagt, wer soll ich senden? Und du sagst, hier bin ich, sende mich. Und der Heilige Geist macht es. Er gibt uns deine Impulse und wir sind treu in dem. Und ich möchte einladen, jeder, der das möchte, Peter, kommt bitte mal schon nach vorne, die mitbeten. Stellt euch auf. Und wir werden jetzt hier den Gottesdienst beenden. Ich bitte euch, dass wir in dieser Atmosphäre bleiben, dass ihr nicht hier redet. Wenn ihr Gebet wollt, kommt gerne nach vorne und empfängt. Wir beten dafür, dass wirklich der Herr euch freisetzt, dass ihr ein Ja sagen könnt. Und die anderen, ihr seid eingeladen, nach unten zu gehen. Da gibt es noch Kaffee, da gibt es Tee, Gemeinschaft zu haben. In diesem Raum wollen wir in dieser Atmosphäre bleiben. Die Band spielt nochmal. Und ich sage jetzt einfach, Herr, danke für diesen Tag, den du gemacht hast. Ich segne jeden von uns. Ich lege deinen Namen auf uns. Danke für deine neue Woche, wo du mit uns gehst. In Jesu Namen. Amen.
Ich möchte noch eine Sache sagen. Wir werden nächsten Sonntag das erste Mal für alle, die sich neu fühlen oder neu sind bei uns in der Gemeinde, ein Willkommensessen machen im Blaugold. Wir werden es nächste Woche nochmal ansagen, aber wenn ihr euch angesprochen fühlt, haltet euch doch schon mal die Zeit nach dem Gottesdienst frei nächste Woche.
Ich wollte noch was sagen, dass wir, also Gott hat mir schon öfter jetzt gezeigt, dass ich manchmal als Mama die Berufung, die mein Sohn hat oder auch die einfach unsere Kinder tragen, gar nicht ernst genommen habe. Und wo Christoph vorhin gesagt hat, mit in Stadien, Brian sagt immer schon, ich werde mal in dem Jahn-Sportpark predigen, und ich habe es nie ernst genommen. Ich dachte immer, ja, wirst du Brian. Aber die tragen so viel und wir verkennen es manchmal, und ich glaube, es ist einfach so ein Tag, auch darüber Buße zu tun und wirklich den Herr zu sagen, ich will das fördern und mich investieren in das, was meine Kinder auf dem Herzen haben, auch wenn es manchmal so skurril uns vorkommt.
Amen. Kommt gerne zum Gebet.